Ja, liebe Geschwister, ich möchte einen Abschnitt lesen aus dem Lukas-Evangelium. Aus Lukas 15, ab Vers 11. Jesus sprach zu ihnen: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihm die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen, reiste in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einem Bürger jenes Landes und der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber in sich ging, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er noch von Ferne war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Der Sohn sprach zum Vater: Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater sprach zu seinem Sklaven: Bring das beste Kleid her und zieht ihm an und trägt einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er heimkam und das Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Sklaven herzu und erkundigte sich, was das wäre. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater ging hinaus und redete zu ihm. Er beantwortete und sprach: Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du nie ein Böcklein gegeben, dass ich es mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Es geziemt sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen. Denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Soweit diese Verse. Meine lieben Geschwister, jeder von uns, unterstelle ich mal, kennt diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Sie ist ja voller Dramatik und auch eine gewisse Romantik ist dabei. Aber heißt die Geschichte wirklich vom verlorenen Sohn? Wenn wir die Verse ja zu Ende gelesen haben, wie wir jetzt, da ist ja noch einer, der verloren ist. Nicht der Ältere. Der ist zwar immer bei dem Vater, aber innerlich lebt er doch ziemlich auf Distanz zum Vater. Aber alles der Reihe nach. Das Gleichnis müsste eigentlich heißen: Die sehnsuchtsvolle Liebe des himmlischen Vaters Oder wie es Johannes sagt, sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Es ist die Geschichte eines liebenden, eines suchenden Gottes. Und der Jesus hat das damals erzählt, weil die Sünder und die Zöllner zu ihm kamen. Und er aß mit ihnen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten würden auch sagen, damals die Frommen, die sahen das und sagen, guck mal da, der mit diesem Pack schlägt er sich rum, beziehungsweise isst er mit denen. Nicht? Und der Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Wir haben heute Morgen in der Einladung gehört, wir haben es mit einem suchenden und ein rettenden Gott zu tun. Und dann erzählt er dieses Gleichnis. Das Gleichnis ist ja eine Bildgeschichte. Jesus will uns in diesem Bild etwas mitteilen. Und dieses Gleichnis birgt ganz viele Geheimnisse. Und wir wollen heute Morgen versuchen, diese Geheimnisse ein wenig zu lüften und auch bestimmte Fragen an uns heranlassen. Dieses Gleichnis beginnt ja, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und darin liegt schon eine gewisse Spannung. Zwei Söhne. Meine Frau und ich haben auch zwei Söhne. Und die beiden Söhne sind ganz unterschiedlich. So wie unsere Kinder, ja, die Kinder haben, wissen das, auch die Kinder sind ganz unterschiedlich. Da sind schon alle, ja, Veranlagungen drin. Und jedes Kind ist unterschiedlich. Der eine hat von Anfang an Glück und dem gelingt alles. Und der andere, der stolpert durchs Leben und hat so seine Sorgen und seine Probleme. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe von Peter Hane, schreibt in seinem Buch Niemals aufgeben, eine schöne Begebenheit. Da ist ein Unternehmer in den USA, der hat auch zwei Söhne und der eine, der ist sehr gut in der Spur, der unterstützt den Vater in seinen vielfältigen Tätigkeiten, Maschinenfabrik. Und der andere macht nur Zicken, ist ein Taugenichts, immer auffällig, nur Probleme. Der Vater schickt ihn dann zur Strafe nach Deutschland, irgendwo im Fränkischen, und dort in der Maschinenfabrik des Vaters soll er arbeiten und es ist eine Strafversetzung. Und da wird er plötzlich eingeladen von einem CVM-Kreis und zu einer Veranstaltung und ich will es kurz machen, da findet er zum Glauben an Jesus Christus und wird ein ganz anderer Mensch, wird erfüllt von der Botschaft. Und er teilt das seinem Vater mit nach Amerika. Und der Vater konnte es gar nicht glauben. Dann wurde der Vater krank, schwer krank, krebskrank. Und der Sohn, der Taugenichts, hat ihm Predigten geschickt. Tonbänder und was nicht alle. Und der Vater kam zum lebendigen Glauben an Jesus. So sehen wir, so schreibt Gott. Der Vater hat den Sohn aufgegeben, aber Gott hat ihn nicht aufgegeben und hat diesen Sohn zum Segen für die ganze Familie gesetzt. Wir können auch ein Beispiel nehmen aus der aktuellen oder aus der Geschichte. Nicht? Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm 1729, der hatte ja auch zwei Söhne, Prinz Heinrich und den Friedrich. Der Jüngere, der Prinz Heinrich, das war so ein richtiger Militär, aber der Friedrich, das war ja so ganz aus der Art geschlagen, nicht? Der komponierte, gibt's auch Gemälde, nicht? Flötenspiel in Sanssouci, und der komponierte und spielte, der wollte nichts von, der war ihm, diese ganzen Militärsachen waren ihm widerlich. Und einmal überraschte der Vater ihn bei seinem, oder mit seinem Musiklehrer, Quast hieß der, und dann von da an nannte der Vater ihn Querpfeifer. Und eines Tages bestieg, als der Vater starb, Friedrich den Thron und ist später in die Geschichte eingegangen als Friedrich der Große. Das nur nebenbei. In unserem Gleichnis sagt der Jesus, dieser Mensch, wir merken, dieser Mann ist Gott gemeint. Hat Söhne, zwei Söhne. Und hier der Jüngere, der sagt, eines Tages immer im behüteten Elternhaus hat alles eine Idylle im Haus. Vater und Mutter sind da. Sie haben ihr Auskommen. Und plötzlich reift in dem Jüngeren ein Gedanke heran. Vater, sagt er, gib mir den Teil meines Vermögens, der mir zusteht. Also, im ersten Augenblick schlucken wir ja. Es ist ja eine Unverschämtheit. Erst nach dem Tode des Vaters steht ihm das ja zu. Und er signalisiert: Vater, gib mir das Vermögen, ich kann nicht lange warten, bis du endlich tot bist. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Und ich habe mir sagen lassen, es gibt keine Kultur auf der Welt, die solch ein Verhalten gut heißen würde. Also das Verhalten des Sohnes ist viel ungeheuerlicher und anstößiger, wie es auf dem ersten Blick wir es meinen. Und in dem Verhalten des jüngeren Sohnes liegt auch eine Ablehnung des Vaterhauses. Eine Ablehnung dessen, wo er groß geworden ist. Eine Ablehnung der väterlichen Kultur, das, was er ja gewohnt war. Wo er die ersten behüteten Schritte unternahm. Die liebevolle Mutter, die Wärme des Vaterhauses, die Geborgenheit, das Versorgtsein, alles das wird aus der Hand geschlagen. Und wir staunen und Gott zeigt uns in diesem Gleichnis, welche Ungeheuerlichkeiten in uns Menschen schlummern. Ja, diese unverschämte, Ansinnen des Jüngeren an den Vater. Und was macht der Vater jetzt? Und jetzt staunen wir, wollen wir das mal fokussieren auf den Vater. Explodiert er wie ein normaler menschlicher Vater? Du bist doch ganz von Sinnen. Nein, überraschend heißt es hier, der Vater teilte ihm seine Habe aus. Wie gerne hätte der Vater seinen jüngeren Sohn bewahrt vor der Pleite. Wir Eltern wollen ja unseren Kindern nicht die Lebenserfahrung rauben, aber wir haben ja mehr Erfahrung. Wir haben ja manches schon durchgemacht, manche Enttäuschung, und wir wissen, manche Wege führen in die Sackgasse, führen nicht zum Erfolg. Alles das, was gut und wertvoll war, die Liebe des Vaterhauses, der sichere Arbeitsplatz, das Auskommen, die Erbe am Hof, alles das schlägt er aus, um in ein fernes Land zu gehen. Und wir merken, das ferne Land, das ist die Welt, die lockt. Und sie ruht nicht eher, dass auch du eines Tages ein Teil dieses fernen Landes wirst, dieser Welt ist. Und die Parole des fernen Landes heißt ja: Mein Freund, es steht dir alles offen. In diesem fernen Land regiert die Selbstverwirklichung, der Egoismus. Da zählt der gesellschaftliche Rang, Reichtum, Bewunderung. Und wenn du schön bist und wenn du das hast und die Befriedigung der eigenen Lüste ohne Rücksicht auf Verluste, nimm, was du kriegen kannst. 1000 Verführungen im fernen Land. Hier in diesem Gleichnis werden wir konfrontiert mit der Schärfe, da das ferne Land und da die Geborgenheit des Vaterhauses. Der Jesus betet ja im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, Vater, bewahre sie vor dem Bösen. Der Widersacher ist ja auch da. Er will die Gläubigen verführen, er will die Menschen verführen, er will sie binden. So manche gläubigen Kinder haben sich auch aufgemacht, in das ferne Land zu gehen, aus gläubigem Elternhaus. Heute wird ja so viel geboten, Internet und so viele Möglichkeiten. Aber das ferne Land hat seine eigenen Grundsätze. Da herrscht Feindschaft, Unreinheit, Neid, böse Lust. Und das ist das, was Paulus im Kolosser 3 schreibt. Der alte Mensch, nicht? Der Betrug der Sünde, das herrscht im alten Land. Nein, wir wollen unseren Kindern nicht die Lebenserfahrung verweigern. Nein, nein. Und manches ist ja auch gut. Und wir müssen auch Erfahrungen sammeln, ganz klar. Aber wir sollen nie die Beziehung zum Vaterhaus abbrechen. Das Weggehen aus dem Vaterhaus des jüngeren Sohnes ist auch eine Auflehnung gegen die Ordnungen des Vaters. Und in unseren Tagen merken wir auch, der normale Mensch lehnt sich ja auch auf gegen die Ordnungen Gottes. Die Kirchen werden leerer. Und selbst die Kirchen, die großen Kirchen, haben sich aufgemacht, in das ferne Land zu gehen. Machen Kompromisse mit der Welt. Sehen wir aktuell auch in der evangelischen Kirche mit vielen Dingen. In der katholischen Kirche herrscht immer noch Ablass, wie vor der Lutherzeit. Also, man will Kompromisse schließen. Ja. Das ferne Land, das lockt. Und wir sehen, der Vater lässt den Jüngeren ziehen. Die Schrift sagt, unsere Identität kommt von dem Vaterhaus. Psalm 139 haben wir heute Morgen gehört, die Verse daraus. Du wobest mich in meiner Mutterleib. Das heißt, du wobest mich. Ich bin von Gott gewollt. Er hat mich geschaffen. Meine Identität und meine Herkunft liegt letztlich in Gott. Das ist das große Geheimnis des Lebens. Das ferne Land, das lockt. Und es lockt mit vielen Voraussetzungen. Ja, wenn du hübsch bist, wenn du erfolgreich bist, wenn du eine gute Stellung hast, wenn du das und das jenes tust, dann, ja dann. Und das ferne Land hat auch seine eigenen Grundsätze. Und wenn du Religion brauchst, auch das ferne Land, das heißt die Welt, hat eine Religion. Nicht? Das ist Toleranz. Die nächste Religion ist auch vielleicht etwas fernöstliche Riten, Entspannungsübung, alles das. Das bietet auch eben das ferne Land, auch der Teufel hat eine Religion, nicht? Ja, er glaubt auch an Gott, aber er hat keine Werke. Und dennoch, der Vater teilt ihm die Erbe aus. Und wir staunen darüber, dass dieser Vater überhaupt nichts sagt. Er teilt das Erbe aus und lässt ihn ziehen. Und da spüren wir schon etwas von der tiefen Liebe des Vaters, der himmlische Vater. Ihr Lieben, die Liebe Gottes zwingt nicht. Im Himmel sind nur Freiwillige, nur die auch möchten. Der Vater wirbt um dich. Ja, der Geist Gottes zieht zu Jesus. Johannes 6 haben wir heute Morgen gehört. Er zieht zu Jesus, ja. Es ist die unermessliche und für unseren Verstand nicht fassbare Liebe des himmlischen Vaters, womit er uns liebt, dass er uns entgegengeht. Das Herz des Vaters ist aufrichtig, ist ohne Makel und ist voller Gnade und Wahrheit. Das ist das Wunderbare daran. Dieser Vater, wenn wir an Gott denken, ist der Friedefürst, der Ewigvater, kennen wir ja aus Jesaja 9. Kommen ja von Weihnachten her, nicht? Während in der Welt, in dem fernen Land Kälte und Egoismus herrscht, sind im Vaterhaus Harmonie, Freude, Geborgenheit. Und dann kommt es zu den Umständen des Lebens, würden wir sagen. Naja, es bleibt nicht alles so, wie es ist. Auch hier bei dem verlorenen Sohn nicht. Es kommt eine Hungersnot über das ganze Land. Alles wird in Frage gestellt. Das Geld ist schnell verbraucht. Die Sicherheit. Auch wir Christen suchen ja Sicherheit. Haben ja noch Konto. Und auf wen setzt du deine Hoffnung? Auf dein Konto, auf dein Geld oder deine Hoffnung auf Gott? Die Frage stelle ich mir auch immer. Meine Hoffnung ruht auf Gott. Auch der Euro kann kaputt gehen. Nichts ist sicher. Aber die Liebe Gottes ist sicher. Und dann geschieht etwas, ja, da staunen wir. Das ist so klassisch. Der verlorene Sohn, der Jüngere, kommt zur Besinnung. Erst als er ganz unten ist. Ihr Lieben, ist eine traurige Tatsache. Aber manche Menschen müssen erst ganz unten sein. Ganz unten. Dass sie dann zur Besinnung kommen. Mensch, was hab ich da getan? Da im Vaterhaus, da werde ich geliebt. Da ist Wärme, Geborgenheit, Sicherheit. Und hier komme ich um. Und selbst der Schweinefraß hat ihm keiner gegeben. Er musste sich das nehmen. Und für einen Juden Schweine zu hüten, ist eine Schande. Das bietet das ferne Land. Und dann reift durch die Gnade dieser Entschluss. Und dann kommt der wichtigste Satz. Und er machte sich auf. Nicht? Vorher waren das alles ja nur Absichtserklärungen. Gehen wir aus der Politik. Nicht? Da wird jeden Tag gesagt, oh, was wir alle machen wollen. Wir müssen und wir sollen und wir werden und wir planen. Nicht? Absichtserklärungen, Worthülsen. Der wichtigste Satz hier in der Geschichte heißt, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Hast du dich auch aufgemacht zu Gott, zu Jesus? Jesus wartet auf dich. Schenk ihm dein Herz. Vertrau dich ihm an mit deinem Leben. Wir sehen ja, als er noch ferne war, da sah ihn sein Vater. Gott ist ein suchender Gott, ein redender Gott, ein liebender Gott. Er ist kein drohender Gott, ein liebender Gott. Er wirbt um dein Herz, um deine Seele. Vertrau dich ihm an. Er hat geöffnete Arme. Als er noch von fern war, sah ihn sein Vater. Gott sieht in das Herz und er weiß darum. Und dann tut der Vater das, was man normalerweise als Edelmann, als Großgrundbesitzer nicht tut. Kein König läuft. Ein Großgrundbesitzer läuft auch nicht. Er schreitet gemächlich. Nein, dieser König, dieser Vater, der rennt, der läuft hin und fällt ihm um den Hals und küsst ihn zärtlich. Ihr Lieben, diese zerlumpte, nach Schweine riechende Gestalt, nicht mehr wiederzuerkennen, von der Sünde ausgebeutet und entstellt, diese Gestalt nimmt der Vater in seine liebenden Arme. Und dann folgt auch das Sündenbekenntnis, Vater, ich habe gesündigt. Nicht nur gegen den Himmel, auch vor dir. Aber das Sündenbekenntnis kann auch ganz kurz lauten. Wie es der Zöllner sagte, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist viel eindrucksvoller und ehrlicher. Gott ist kein Formalist und Jesus ist kein Formalist. Er sieht in unsere Herzen. Er küsste ihn zärtlich. Willkommen zu Hause. Und nun kann das Freudenfest starten. Das Beste, das Teuerste. Der Vater, keine Diskussion, nichts. Wir staunen darüber. So ist Gott. Frag doch mal, wie du wärst, wenn dein Sohn, deine Tochter, nicht? Nachdem sie alles verprasst haben, durchgebracht haben, dich maßlos enttäuscht hat, dann nach Hause kommt. Nicht? Nein, Gott ist anders. Er küsst ihn zärtlich. Er genießt die Gemeinschaft mit dem Verlorenen. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte. Der ganze Himmel ist in Aufruhr vor Freude. Wenn du Jesus als deinen Herrn annimmst. Ja, wenn du ein Kind Gottes wirst. Wenn du sagst, ja, Herr, ich habe gesündigt. Mein Leben taugt nichts. Was habe ich alles falsch gemacht? In Worten, Taten, Gedanken. Dann kann das Fest starten, ja. Aber da ist noch etwas anderes. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und hier wäre eigentlich Schluss, Happy End. Nicht? Schöne Geschichte, würden wir sagen, sehr romantisch. Aber da ist noch etwas anderes. Da kommt dann der ältere Sohn nach Hause und hört die Musik, den Reigen, sieht plötzlich eine ganz andere Situation. Und er fragt sofort einem der Knechte, was ist hier los? Dein Vater hat den jüngeren Sohn gesund zurückerhalten, hat eben das gemästete Kalb geschlachtet. Es startet ein fröhliches Fest. Ja, und bei dem älteren Sohn tun wir uns schwer. Bei dem jüngeren Sohn ist alles einfach. Nicht? Der hat das Geerbe verprasst, der hat nur Mist gemacht, der kehrt um, wird angenommen, prima, happy end. Aber bei dem älteren Sohn, meine Lieben, ja, der tut ja alles und hat alles getan, was richtig ist. In dem Bild des älteren Sohnes findest du dich vielleicht wieder. So manche Christen finden sich in dem Bild des älteren Sohnes wieder. Sie sind ganz dicht bei Gott. Gehen jeden Sonntag in die Gemeinde unter Gottes Wort, spenden auch regelmäßig und haben aber mit der Zeit eine sehr konservative Haltung bekommen, nicht? Und müssen Acht geben, dass wir da nicht sehr überstreng werden, nicht? Hier der Ältere, nicht? Der kommt nach Hause und sieht nun, nicht? Diese leichtlebige Natur kommt und jetzt wird alles auf den Kopf gestellt. Ring an den Händen und Sandalen an den Füßen, nicht? Also seine Würde wird wiederhergestellt vom Vater. Und dann kommt etwas in dem Älteren hoch, was man gar nicht kannte. Es kommt Neid. Kennst du das Gefühl? Neid? Die Schwester da, ne? Immer die. Ja gut, die kann ein bisschen mehr, aber ne? Ich werde zu wenig beachtet. Oder der Bruder da, nicht? Warum immer der, was der immer redet, nicht? Ich bin doch viel besser. Oder in der Familie oder am Arbeitsplatz, nicht? Neid. Neid ist eine gewisse Ängstlichkeit. Ich könnte weniger geliebt werden. Der andere will viel mehr geliebt. Und ich tue doch alles, um auch geliebt zu werden. Und keiner spielt mit mir, in Anführungsstrichen. Nicht? Ja. Das sind Gefühle von Neid. Er ist immer gesetzestreu, pflichtbewusst, er wird bewundert, gelobt und alle sagen, Mensch, der Ältere, der ist ja wirklich ein toller Kerl. Nicht? Und dann wird man immer ganz groß und sagt, ja prima. Nicht? Ja. Aber wir sehen, sobald dieser ältere Sohn mit einer Situation konfrontiert wird, die er gar nicht kennt, mit der Freude über das, was verloren war, was dem Vater wichtig ist, da offenbart sich in seinem Herzen Groll und Wut und Entrüstung. Und hier zeigt uns Gott, wie auch in unserem Herzen etwas sein kann. Angesichts dessen, was uns Gott mal in den Weg stellt. Paulus sagt im Kolosserbrief, zieht nun an als Auserwählte Gottes, was sollen wir anziehen? Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das müssen wir anziehen. Der alte Mensch, das ist der alte Mensch, der lässt sich leiten von Frust, Empörung, von Groll und Wut. Und der hat ein stolzes Herz, fühlt sich verletzt. Und was geschieht jetzt? Nachdem der Ältere dem Vater seine Anklage vorgebracht hat, und dieser, dein Sohn, bah, nicht, zeigt er vielleicht mit dem Finger drauf, dein Sohn, nicht mein Bruder, dein Sohn, siehst ja, was der alles gemacht hat. Das heißt, ich bin ja viel besser. Wieso wird der mehr geliebt? Dieser, dein Sohn. Dahinter steckt auch so die Angst, ich werde weniger geliebt. Die Angst, mir dankt das ja keiner. Auch so mancher Christ ist da auch in einer Bredouille. Hat Angst, er wird weniger geliebt. Jesus möchte, dass wir unseren Groll, unsere Befürchtung, unsere Ängste abgeben. Du wirst von Gott und von Jesus genauso geliebt wie jeder andere. Jesus nimmt dich an und liebt dich mit großer Liebe. Wir stöhnen und schimpfen und meckern und klagen, nicht wie dieser ältere Sohn, und machen Vorwürfe, nicht, und fühlen uns im Recht natürlich, nicht? Wie kann Gott das zulassen? Der hat so viel. Hast du mal gesehen, was der alles hat, nicht? Und ich mit meiner kleinen Rente, meinem kleinen Einkommen, muss alles zusammenkratzen, um bis zum ersten durchzuhalten. Ja, ist denn Gott wirklich gerecht? Bin ich nur? Na, viele böse Gedanken. Und dann sehen wir, wie der Vater antwortet. Gibt er jetzt Kontra? Wäre so eine gute Situation, nicht?
Wenn ich da jetzt weh gewesen wäre als Vater, ich hätte wahrscheinlich richtig Kontra gegeben, richtige Diskussion, nicht, wo ich dann als Sieger herausgegangen wäre, nicht? Aber den Sohn hätte ich verloren. Nein, der Vater, Gott, reagiert anders. Er spricht den Älteren an in seiner Beziehung zu ihm. Er sagt zu ihm, Kind. Ich habe lange, letzten Tage über das Wort nachgedacht. Kind, sagt er zu ihm. Nicht mein Sohn oder sein Name. Er sagt zu ihm, Kind. Spürt er, wie viel Wärme darin liegt? Kind, du bist alle Zeit bei mir. Kind heißt so viel wie, hier ist dein Zuhause. Hier ist dein Teil. Du gehörst zur Familie Gottes. Alles, was mein ist, ist dein. Kind. So viel Zärtlichkeit liegt da drin. Wir haben es mit einem zärtlichen, einem liebenden Gott zu tun. Kind, du bist allezeit bei mir. Da verstehen wir auch Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Oder Johannes 10, ich und der Vater sind eins, sagt der Herr Jesus. Ja? Oder, wie es Paulus in Römer 8 ausdrückt, wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes, Drangsal, Verfolgung, Angst, Blöße, Schwert? Nein, nichts wird uns scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Du bist alle Zeit bei mir. Das wünsche ich euch, dass ihr diesen Satz mitnehmt. Kind, du bist alle Zeit bei Gott. Er hat dich angenommen als sein Kind. Und wenn du Zweifel hast, und wenn du mal traurig bist, und wenn du mal so ganz unten bist, dann denk an dieses Wort. Gott spricht zu dir, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, sagt Johannes, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und woran erkennen wir diese Liebe? Johannes sagt, woran erkennen wir diese Liebe? Dass er seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Deine Schuld ist von Gott durch Jesus gesühnt, bezahlt. Also für mich ist das eine ganz befreiende Botschaft. Gott hat mich in Christus angenommen. Ich darf sein Kind sein. Ich darf den schmalen Weg des Glaubens mit ihm gehen. Und ich werde einmal bei ihm sein im Vaterhaus, Johannes 14. Dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ja, die Wohnungen sind ganz unterschiedliche Gläubige. Menschen wie der verlorene Sohn, Menschen wie der ältere Sohn, ganz unterschiedliche Menschen. Jeder hat seinen Platz im Hause Gottes. Ich komme zum Schluss. Diese Geschichte zeigt uns die Liebe des himmlischen Vaters. Und Jesus möchte, dass diese Liebe des Vaters uns überwältigt. Überwältigt zu einer hingebungsvollen Liebe in der Nachfolge. Das soll die Frucht sein, dass wir sagen, Herr, als dein Kind stehe ich dir zur Verfügung. Gebrauche mich in dieser Welt zum Zeugnis und zur Ehre deines Namens. Amen.